Das Kind spiegelt den Eltern ihre unbearbeiteten Themen und übernimmt deren verleugneten Anteile, indem es sie stellvertretend für die Eltern auslebt.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Wie tief ist das Erbe unserer Ahnen in uns verankert? Mein Name ist Christine Pelzer-Scheruger. Ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und spreche in dieser Episode mit der renommierten Psychotherapeutin Sabine Lück, warum belastende Erlebnisse innerhalb der Familie oft an die nächste Generation übermittelt werden und wie dieser Kreislauf unterbrochen werden kann, sodass Eltern ihren Kindern Glück anstelle von Schmerz weitergeben können. Ja, wie Schicksalsschläge und Überlebensprogramme unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern unser Leben beeinflussen und wie wir aktiv in dieses Erbe eingreifen können. Darüber erfahren wir in der nächsten Stunde gleich mehr. Mich persönlich hat diese Episode jedenfalls so richtig gepackt und wachgerüttelt. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's gleich los. In unserer letzten Podcast-Folge habe ich Ihnen ja bereits die neuen Joya Purdrinks vorgestellt. Und ich bin nach wie vor begeistert. Falls Sie sie noch nicht probiert haben, die Joya Purdrinks in den Sorten Mandel und Hafer überzeugen mit nur drei natürlichen Zutaten. Wasser, Hafer oder Mandel und einer Prise Salz. Dieses minimalistische Rezept steht für puren, vollmundigen Genuss und absolute Transparenz ohne Schnickschnack. Ich möchte Ihnen daher ans Herz legen, die neuen Joya Pur Mandel und Joya Pur Haferdrinks selbst zu probieren und sich von ihrem köstlichen Geschmack zu überzeugen. Denn das gute Gefühl, genau zu wissen, dass hier nur drei natürliche Zutaten verarbeitet sind, macht das Genusserlebnis einfach perfekt. Liebe Hörerinnen, ich hoffe, Sie haben es gerade fein, wo auch immer Sie uns gerade hören. Beim Spazierengehen, beim Kochen oder im Auto. Neben mir Platz genommen hat Sabine Lück. Und ich freue mich sehr, sehr, dass sie aus Wendeburg, wie sie mir erzählt hat, das ist bei Hannover, glaube ich, ja, sie nickt, zu uns ins Studio gereist ist, um hier über ein, ja, ganz großes, wichtiges Thema zu sprechen, mit dem sie sich schon seit über 30 Jahren beschäftigt, nämlich wie sich Eltern ihrer eigenen Traumata und Themen bewusst werden können und dadurch verhindern, dass sie diese an ihre Kinder weitergeben. Ganz herzlich willkommen, liebe Sabine.
Ich bin sehr gerne hier. Herzlichen Dank.
Du bist psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und systemische Familientherapeutin. Und du hast ja mit deiner Kollegin Ingrid Alexander 1994 den Generation Code entwickelt. Kannst du uns in ganz kurzen Sätzen sagen, was das ist?
Genau, das ist ein Konzept und das haben wir genau deshalb so genannt, weil es tatsächlich eben wie ein, ja, wie ein Code ist, ein Schlüssel, den man durch die ganzen vielen Zahlen, wie beim Zahlenschloss, aufschlüsseln muss, um wirklich zu verstehen, was die transgenerationalen Themen eigentlich für einen Einfluss haben auf mein Sein und natürlich auch auf das derjenigen, die nach mir kommen. Und das ist so individuell wie ein Fingerabdruck und deswegen passt einfach dieser Name so gut
dafür. Und da dürfen wir heute, danke, ganz tief eintauchen. Wie kommt es eigentlich dazu, du bist Therapeutin, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst? Ich frage gleich auch direkt, hast du selbst Kinder? Gibt es etwas, das du ihnen nicht weitergeben wolltest?
Ja, auf jeden Fall habe ich Kinder, zwei Kinder. Ein Mädchen, ein Junge, inzwischen schon erwachsen natürlich. Und ich glaube, ich habe eher, und das machen, glaube ich, eher die meisten Menschen, dass sie eben eher denken, was möchte ich ihnen mitgeben? Wo soll es besser sein für sie im Leben? Und darin steckt natürlich auch immer das, was ich nicht weitergeben will, indirekt drin. Also zum Beispiel wollte ich, dass meine Kinder eben eine tolle Vaterbeziehung haben, dass mein Sohn eben wirklich auch zu einem Mann heranreift, der Qualitäten hat, wie die sie in meiner Geschichte eben die Männer nicht hatten, eben weil sie meistens entweder nicht da waren oder wenn sie da waren, hatten sie traumatische Erfahrungen und waren eben schwierig. Und deswegen wünschte ich mir für meine Kinder, dass sie einen tollen, tollen Papa erstmal haben und der ihnen natürlich dann auch ein Vorbild sein kann, dass sie selber dann für die nächsten Generationen, ja, zum Beispiel der Sohn, ein toller Vater wird.
Ist dir das gelungen?
Tja, das ist ja immer die Sache damit, ne? Also ich denke, dass beide Kinder natürlich damit auch meine Wunde mitbekommen haben. Und wie meine Tochter immer gesagt hat, das fand ich immer so rührend, die sagte, ja Mama, du hast nicht alles richtig gemacht, aber wenigstens hast du was erfunden, mit dem man es wieder gut machen kann. Und ich glaube, das kann man so als Thema nehmen, dass ich vieles natürlich auflösen konnte, aber natürlich nicht alles.
Diese nicht vorhandenen Väter, die abwesenden Väter, das ist, glaube ich, überhaupt ein großes Thema, unter dem viele leiden. Du nickst, du kennst das aus deiner Erfahrung von vielen.
Genau, das ist wirklich ein Thema, was, glaube ich, in den meisten Familien ist. Das liegt natürlich an verschiedenen Dingen. Einmal natürlich an den klassischen Rollenbildern, aber eben auch an den Kriegen und dem Trauma, was wir alle irgendwie mitbringen. Vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, in Europa, dass eben die Männer ganz oft die Verletzten sind, die Traumatisierten, die dann ihre Traumageschichten wieder in die Familien bringen, eben über Gewalt, über Missbrauch, über Abwesenheit. Das ist ein großes Thema.
Du sagst das so schön in deinem neuen Buch, das demnächst erscheint. Wir kommen darauf zu sprechen, aber ich möchte gleich mal einen Satz daraus zitieren, der mich irgendwie getriggert hat. Wenn wir die Wunden unserer Vorfahren nicht heilen, verharren wir in deren Fesseln. Wie sieht so ein unfreies Leben aus? Also wie merke ich, dass ich überhaupt ein Thema habe und da genauer hinschauen sollte?
Genau, die meisten merken es natürlich eigentlich erstmal nicht, weil das Ganze unbewusst läuft. Aber immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen im Leben nicht weiter, wir wiederholen irgendwelche Muster, die immer wieder stattfinden. Vor allen Dingen in Beziehungen wird uns das ja bewusst oder vielleicht auch beruflich, dass wir immer wieder stagnieren oder uns selbst sabotieren. Dann sollte man einfach mal einen Blick drauf werfen, ob wir da nicht vielleicht in irgendwelchen, ja, Loyalitäten zu unseren Vorfahren stecken.
Können wir da ein bisschen genauer drauf eingehen? Weil ich sage jetzt einmal, dass man gerade mal im Leben wo nicht weiterkommt, vielleicht gerade Schwierigkeiten im Job hat oder dass in der Beziehung was nicht rund läuft, das betrifft ja fast jeden. Würdest du sagen, da sollte jeder hinschauen oder ist das nur in sehr speziellen Fällen notwendig?
Also erstmal ist es so, dass wir alle diese Loyalität in uns tragen, weil wir, ja, es gibt niemanden, der eine komplett gesunde, heile Ahnenreihe hat. Also wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir überall, dass das Leben, wie es nun mal so ist, Wunden gerissen hat. Und die machen ja etwas mit uns, die ganz besonders natürlich die traumatischen Erfahrungen. Sie verändern uns, sie verändern die Beziehung zu uns selbst, aber auch, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, was wir im Leben tun. Und deswegen gilt das im Prinzip für alle. Aber natürlich kann man niemanden dazu überreden oder bringen, weil das muss natürlich aus dem freiwilligen Wunsch heraus gestehen. Und die meisten machen es ja aus dem Leidensdruck heraus.
Ne? Ich wollte gerade sagen, genau. Also wenn und da hat man ja wahrscheinlich auch schon einiges probiert.
Genau.
Und wenn man da nicht weiterkommt, dann lohnt sich der Blick dorthin zu schauen. Aber wenn ich so richtig dich verstanden habe, ist es für jeden spannend, ja, so mal ein bisschen zu schauen, was war eigentlich mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern los. Ja.
Und vor allen Dingen, wenn ich nach vorne schaue, zu meinen Kindern, weil wir dann, wenn Kinder kommen, dann beginnt quasi ein neues Kapitel und damit wird absolut die Rückverbindung zu den Ahnen und zu den eigenen Erfahrungen natürlich auch als Kind aufgemacht, eine Tür aufgemacht quasi. Und wir haben im täglichen Leben immer wieder mit diesen Themen zu tun, die uns einfach weitergereicht wurden. Und deswegen lohnt sich das natürlich vor allen Dingen auch für junge Eltern und überhaupt für Eltern, dass sie da nochmal einen Blick hinwerfen, damit sie das nicht verwechseln und ihre Kinder sozusagen auch in diese Fesseln mit hineinbinden.
Wir geben ja nicht nur Belastendes weiter, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, sondern auch Gutes. Am 1. Mai erscheint dein neues Buch bei Kailash. Es heißt Vererbtes Glück. Dein Vorgänger hieß ja noch Vererbtes Schicksal. Also du bist da jetzt ein Tick positiver geworden und willst damit, glaube ich, die Leser und Leserinnen ermutigen, irgendwie so mit Achtsamkeit, mit Mitgefühl, das ist ja auch wichtig, nicht anklagend auf die eigene Familiengeschichte zu blicken.
Und bevor wir da jetzt noch näher drauf eingehen, das ist so eine Grundsatzfrage und schließt ein bisschen auch an unsere letzte Podcast-Folge an. Da habe ich mit dem Internisten und Genetikexperten Dr. Stefan Wöhrer über Gentests gesprochen und über Genetik und Epigenetik. Und wie kann man sich das jetzt überhaupt vorstellen, dieses Weitergeben von Themen, von Belastungen über Generationen hinweg? Also sprich, können Traumata tatsächlich unser Erbgut verändern? Weil wie geben wir es sonst weiter?
Genau, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Und ich bin keine Epigenetikerin. Ich kann das immer nur auf eine sehr einfache, aber dadurch auch vielleicht verständliche Weise erklären. Darüber hinaus gibt es natürlich die anderen Erklärungsmodelle, die ich auch genauso wichtig finde und wo ich immer denke, das ist eine gute Mischung von allem. Also das eine ist eben die Epigenetik, wo wir wissen, dass die Genetik, die ja feststeht, ne, die Augenfarbe, die Haarfarbe, die Größe, das Geschlecht und so weiter. Da gibt es eben noch den zweiten Code, wie man ihn nennt, der quasi so ein bisschen drüber liegt über den Gencode. Und da ist dann eben möglich, dass Erfahrungen, vor allen Dingen, wenn sie eben tiefgreifend und emotional sehr extrem waren, dass die dann vor allen Dingen sich abbilden in dieser Epigenetik. Und ich erkläre das immer mit dem Klavier, dass ich sage, okay, ist das ein Klavier, die Genetik, ne? Schwarze und weiße Tasten, das ist feststehend. Aber wie darauf gespielt wird, wie diese Melodie ist, die darauf gespielt wird und wer darauf spielt, das entscheidet dann eben die Epigenetik durch ihre Marker, die eben an- oder abgeschaltet werden. Und das ist jetzt sehr, sehr einfach erklärt. Aber natürlich kommt dazu eben auch noch, wie wir zum Beispiel mit unseren Kindern umgehen. Die Bindungserfahrungen, die wir selber haben und auch wie Trauma, ja, das wissen wir ja auch, dass Trauma unsere eigene Bindungsfähigkeit stark beeinflusst. Das heißt, dass in dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt und das konfrontiert uns mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Gefühlen, werden wir natürlich getriggert mit unseren Themen. Und die verschiedenen psychotherapeutischen Schulen, die systemische, die psychodynamische und so weiter, die erklären das dann eben nochmal unterschiedlich, wie das weitergegeben wird.
Aber das heißt, wenn ich dich ganz richtig verstanden habe, also ob diese Veränderungen, diese epigenetischen, an die nächste Generation weitergegeben werden oder nicht, das ist noch nicht, da ist sich die Forschung noch ein bisschen unsicher.
Habe ich naja, das nee, das ist nicht so. Also ja? bei Menschen konnte man natürlich, das ist ja auch logisch, das sind ja transgenerationale Themen, da muss man ja mehrere Generationen untersuchen können. Und wenn man forscht, dann muss das alles Hand und Fuß haben. Aber vor jeder wissenschaftlichen Forschung steht natürlich die Erfahrung, die man im Hier und Jetzt macht. Und wir machen das ja seit vielen Jahren. Und natürlich auch in der tierischen Forschung. Da kann man das tatsächlich nachweisen. Die Isabelle Monsui zum Beispiel ist ein Name von einer Epigenetikerin, die eben wirklich sagt, ja, bis in die vierte Generation kann man tatsächlich nachweisen, dass traumatische Erfahrungen wirklich weitergegeben werden. Also da hat man natürlich dann wirklich sehr genaue Studien gemacht, die ganz klar belegen, dass da jetzt kein anderer Einfluss sein kann, sondern dass es wirklich über die Gene passiert.
Genau, bei Holocaust-Erfahrungen zum Beispiel, glaube ich, ist das recht gut untersucht.
Ja, da hat man natürlich auch jetzt andere Untersuchungen machen können, die und das ist ja auch wichtig, dass man halt zum Beispiel erforscht hat, warum haben zum Beispiel Kinder von Holocaust-Opfern zum Beispiel traumatische oder Träume über die Traumata ihrer Eltern. Wie kommt das, wenn die Eltern nie darüber gesprochen haben? Wieso haben sie diese Bilder? Wieso haben sie diese Themen? Aber ich sag mal so, wenn man die Erfahrung mit Generation Code gemacht hat, und ich mache das jetzt seit so, so vielen Jahren und ich kann so viel sehen. Es ist wirklich, man kriegt wirklich jedes Mal, auch immer noch nach 30 Jahren, Gänsehaut, wie Themen sich absolut abbilden und wie Wiederholungen zum Beispiel stattfinden. Auch darüber gibt es ja Untersuchungen, Chronologien, ne, die entstehen.
Finde ich wahnsinnig spannend. Und wie du in den 90er Jahren eben begonnen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, da ist ja das Forschungsfeld wirklich noch in den Kinderschuhen eigentlich gesteckt. Und da hat sich ja wahnsinnig viel getan seitdem. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei der Erklärung von Begrifflichkeiten. Wir haben Holocaust angesprochen, schwere Trauma. Was würdest du meinen, welche Arten von Stress oder Traumata können jetzt epigenetische Spuren hinterlassen?
Ja, wir hatten noch, das muss ich mal ganz kurz zurückgehen, da sind wir nämlich gar nicht drauf eingegangen, dass natürlich auch positive Dinge weitergegeben werden. Also die Forschung sagt jetzt erstmal traumatische Geschichten. Ich kann aber sehen, dass alle möglichen Dinge weitergegeben werden. Ja, genauso auch Resilienz. Also wenn ich zum Beispiel aus einem Trauma heraus etwas entwickelt habe, was sich positiv auswirkt. Also ich schwärme immer von den starken Frauen in meiner Familiengeschichte. Die wurden ja deshalb so stark, weil sie alleine alles schaffen mussten. Alleine auf der Flucht, alleine die Kinder großziehen. Die Männer waren nie da. Und sie haben das geschafft und sind dadurch immer stärker geworden. Und das sind ja auch Qualitäten, die ich jetzt in mir trage, die auch weitergegeben wurden. Also nicht nur das Trauma, aber natürlich auch immer die Kehrseite davon. Ne? Also das, was ich dann eben nicht entwickeln konnte. Und aber gerade bei Trauma hat man das ja nachgewiesen, dass es eben in der Tiefe, zum Beispiel in Untersuchungen mit Soldaten, dass sie eben diese, ja, diese Bilder, diese inneren Erfahrungen, dass die sich wirklich bei ihnen eingeprägt haben und die dann tatsächlich im Erbgut auch weitergehen. Zum Beispiel in der Form, wie dann die nächste Generation mit Stress umgeht. Das zum Beispiel darin kann man eben auch durch Messungen mit dem Cortisolspiegel und so kann man tatsächlich dort Forschungen machen. Und was ich jetzt bildlich auch immer ganz schön finde, ist, dass man ja weiß, dass wenn eine Frau zum Beispiel schwanger ist und sie trägt ein weibliches Embryo in sich, dann ist ja in diesem auch schon sind schon mal die Eizellen angelegt. Das heißt, die erleben das ja auch mit, was diejenige in der Schwangerschaft zum Beispiel erlebt. Dann können wir uns vorstellen, wenn jemand selber in der Schwangerschaft in den Kriegszeiten war, ob nun damals oder nun heute in den ganzen Kriegsgebieten, dann ist genau dieses Thema auf jeden Fall schon sowohl in der Tochter als sogar auch schon im Enkelkind vorhanden als Erfahrung.
Jetzt leben wir Gott sei Dank nicht in einem Kriegsgebiet und ich frage da nochmal konkret nach, wie hoch müssen Belastungen sein, damit sie weitergegeben werden? Du hast Stress eben auch angesprochen und es gibt ja kaum einen Menschen, der heutzutage keinen Stress hat. Aber ich sage jetzt mal, es wird ja auch immer wieder erwähnt, die emotionale Vernachlässigung zum Beispiel von Kindern, dass das so schlimm ist natürlich wie Missbrauch und weitergegeben werden kann. Aber die Grenze, sage ich jetzt, zwischen wirklicher emotionaler Vernachlässigung oder dass man sagt, okay, ich habe mich als Kind ab und zu alleine gefühlt, dazwischen liegen ja Welten. Was meinst du, ab wann ist es so, ist eine Belastung so stark, dass sie weitergegeben wird?
Wie gesagt, ich glaube, dass alles weitergegeben wird, weil alles, was ich mit meinem Körper erlebe, wird ja in mir gespeichert. Und die Epigenetik sagt ja auch immer wieder, die gute Nachricht ist, dass wir in diesem Zweig, in diesem Bereich ja auch vieles korrigieren können. Das heißt, wenn ich durch eine gute Bindungserfahrung, durch gute Ernährung, durch gute Umstände tatsächlich etwas an mir, in mir verändern kann, wird, so meine ich, auch das Ganze weitergegeben. Davon bin ich überzeugt und ich denke, die neuesten Forschungen zeigen das auch. Aber wie gesagt, ich bin ja keine Epigenetikerin. Ich könnte nur zum Beispiel in der Beziehungsgestaltung sagen, wie sehr sich das da niederschlägt. Also gerade wenn wir in der Bindungsforschung erfahren, dass eben Eltern, die selber Traumatisches erlebt haben oder vernachlässigt wurden, was dann natürlich die Bindungssicherheit, Fähigkeit sehr stark beeinflusst, damit auch die eigene Wahrnehmung, die Fähigkeit, empathisch zu sein, die Fähigkeit, eben auch den anderen wirklich zu sehen mit seinen Möglichkeiten. Das wirkt sich natürlich dann aus, wenn ich mit meinen Kindern selber als Mutter agiere. Kann ich deren Bedürfnisse sehen? Kann ich die wirklich beantworten? Ich würde es gern eigentlich an dem Beispiel erklären, gerade was Gefühle oder Emotionen angeht. Da ist tatsächlich ja so, dass wenn ich zum Beispiel Angst in meiner Kindheit als ein schwieriges Thema erlebt habe, weil meinetwegen meine Mutter als Kind ganz, ganz viel Angst hatte und jetzt selber ein Mensch geworden ist, der Angst eher ja bagatellisiert, weil sie selber damit nicht in Kontakt kommen will, weil sie selber nicht weiß, wie gehe ich dann damit um und hilflos wird, spüre ich das ja als Kind. Und dann würde ich vielleicht darauf verzichten, diese Emotionen zu zeigen, damit meine Mutter nicht destabilisiert wird quasi. Und das kann natürlich dann bedeuten, wenn ich dann erwachsen werde, dass ich überhaupt gar keine Erfahrung habe im Umgang mit dieser eigentlich gesunden Emotion Angst, mit diesem Gefühl. Kann ich nicht umgehen. Und dann entsteht meinetwegen bei mir ein Symptom. Oder aber, wenn meine Kinder dann ängstlich sind, würde ich dann eben dementsprechend wieder mit ihnen an der Stelle nicht wirklich gesund und passgenau umgehen können.
Ja, man hört das schon. Das ist sehr komplex, weil du die Bindungen jetzt angesprochen hast. Verena König, bekannte Traumaforscherin, hat ja auch das Vorwort zu deinem neuen Buch geschrieben.
Vorwort nicht, aber ein Kommentar.
Genau. Und sie hat ja auch ein Buch geschrieben, Trauma und Beziehungen, und steigt da ganz genau drauf ein, wie man diese immer gleichen Beziehungsfallen da, in die man auch tappt, loslässt. Ich möchte das nur erwähnen. Das war ja auch ein Meilenstein, dieses Buch, glaube ich. Aber ich möchte mit dir noch über etwas anderes sprechen, und zwar, Sabine, was ist der Treuevertrag?
Genau, das ist das vielleicht, was das Ganze so ein bisschen erlebbar macht, was wir mit dem gesamten Konzept Generation Code eigentlich vermitteln wollen, dass wir sagen, okay, es gibt nicht nur das, was von hinten kommt an Delegation, Botschaften, Vererbte, Epigenetik und so weiter, sondern auch das Kind, und das ist jetzt zutiefst systemisch gedacht, hat ja auch eine Antwort darauf oder auch einen Impuls, den es hineingibt. Und wir haben das dann als Treuevertrag gesagt, also die Ingrid Alexander und ich, weil das wirklich sich so angefühlt hat, in der Tiefe sich verpflichtet zu fühlen, den eigenen Eltern, dem eigenen Familiensystem unterstützend zur Seite zu stehen, damit sie ihren Job machen können. Also Kinder stabilisieren die Eltern. Das wissen wir natürlich schon längst durch den Begriff Parentifizierung, dass Kinder natürlich Rollen übernehmen für ihre Eltern. Aber wir haben das ausgeweitet und gesehen, okay, es sind sogar mehrere Heilungswege, so nenne ich die, die ein Kind starten kann, unter anderem dadurch, dass es dann zum Beispiel ein Vorbild wird für die Eltern oder sich selbst beeltert und die Eltern frei spricht vor jeglicher Verantwortung ihm selbst gegenüber, dass es auch Emotionen oder schwierige Themen von den Eltern übernimmt und sie auch genau an der Stelle, wo sie weiter wachsen können, auch immer wieder unbewusst natürlich, überhaupt keine Absicht da drin, aber unbewusst schon, sie darin triggert oder anspricht, damit da weitere Heilung stattfindet.
Das ist das Ziel des Kindes, oder? Heilung
ins System zu bringen. Ja, beziehungsweise ich denke mal, vielleicht ist das Ziel der Evolution. Wir wollen ja, dass die Dinge sich positiv entwickeln. Und wenn eine Generation zurückgeworfen wurde durch ein schweres Ereignis, wie zum Beispiel ein Krieg oder eine Umweltkatastrophe, dann ist der ganze Stamm gefährdet in seiner Weiterentwicklung. Und ich stelle mir das so vor, dass dann in der nächsten Generation auch rückwirkend eine Korrektur oder mehr als das stattfinden soll, damit dann eben das weiter positiv werden kann. Und da das Kind ja am Anfang so abhängig ist und darauf angewiesen ist, dass diese Eltern ja gut für es da sind, sonst wird es ja nicht weitergehen, bringt es sozusagen mit hinein, dass es die Eltern stabilisiert oder unterstützt in seiner Art. Und das kann so weit gehen, dass ein Kind darauf verzichtet, die eigene Entwicklung voranzutreiben. Wie zum Beispiel jetzt, was ich erzählt habe mit diesen Gefühlen der Angst. Dann nehme ich das als Kind eben zurück oder verdränge dieses, zeige das nicht den Eltern, damit die dann nicht dadurch irritiert sind.
Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben für ein Kind, das sich an einen Treuevertrag hält und darunter, wie du sagst, eben in der Entwicklung leidet? Mhm. Und vielleicht auch ein positives Beispiel, wo Kinder diesen Treuevertrag brechen, weil auch das wird es ergeben, ja, oder?
Also ein Kind würde niemals den Treuevertrag brechen. Das würde es nie machen. Das können wir nur als Erwachsene sozusagen, wir erwarten das ja gar nicht von unseren Kindern. Das muss man nochmal dazu sagen. Eigentlich wäre ein Vertrag ja von beiden Seiten. Aber es ist ja so, dass wir immer wieder feststellen, dass wenn wir diesen Vertrag jetzt mit Erwachsenen zurückwirkend nochmal brechen, also auflösen, dass dann Eltern oft sehr erstaunt sind, dass überhaupt so etwas entstanden ist. Das macht dann für sie Sinn, wenn sie es nachvollziehen können. Aber sie haben es ja so gar nicht bewusst gefordert, sondern völlig unbewusst. Und das muss man dann verstehen, in ihrem kindlichen Versuch, die Ahnen weiterhin zu heilen. Das geht ja ein Leben lang. Ich bleibe ja nicht stehen in der Kindheit.
Können wir es vielleicht mit einem Beispiel, mit einem ganz...
Genau. Also versuche jetzt mal, ich habe jetzt das Beispiel... Genau. Ich nehme jetzt mal ein sehr passendes Beispiel, was man ganz gut nehmen kann. Kommt ein Kind zu mir und es hat Zwänge entwickelt und Ängste entwickelt. Und die Familie ist besorgt und sagt, es geht gar nichts mehr. Das Kind kann nicht mal mehr zur Schule gehen, weil es Angst hat, sich anzustecken. Und so viel Angst, es kann nicht Bus fahren, es kann keine Klinke in der Schule anfassen, es kann nicht auf Toilette gehen, es hat extra Kleidung für die Schule, es geht gar nicht mehr. So. Und dann schauen wir in diese Familiengeschichte herein und entdecken, dass die Großmutter, als sie kleines Mädchen war, Ende auf der Flucht erlebt hat, dass die kleine Schwester als Säugling an einer Infektion gestorben ist, eine Hautkrankheit gehabt hat oder eine Hautirritation, also infiziert wurde und daran gestorben ist. Dann merke ich natürlich erstmal, oh, spannend, da entwickelt jemand die gleichen Symptome oder die Symptome, die eigentlich diese Großmutter hätte entwickeln können, nämlich so eine Angst vor Ansteckung. Aber die Geschichte ist so, dass diese Großmutter dann später groß wurde. Da kamen natürlich noch andere Verluste. Der Vater blieb auch im Krieg und so weiter. Auf jeden Fall ist sie eine sehr überbehütende, ängstliche Mutter geworden. Das macht natürlich Sinn, weil aus ihrer Traumaerfahrung ist so, hätte man besser aufgepasst, hätte man irgendwie für Sicherheit gesorgt, wäre man möglichst nicht auf die Flucht gegangen, also zu Hause geblieben, dann wäre alles besser geworden. Und da hat ihre Tochter, die Mutter meiner Patientin, eine Mutter gehabt, die eben ständig sagt, pass auf, bist du gut angekommen, ist alles in Ordnung, wie geht's dir, oh, das solltest du lieber nicht machen, hast du auch an alles gedacht. Also sie hatte eine sehr, sehr ängstliche Mutter, was dazu geführt hat, dass auch diese Person diese Sicherheit, die man eigentlich fürs Leben braucht und das Vertrauen in sich und die Welt, konnte sie der nicht mitgeben. Und auch die hat das natürlich wieder weitergegeben. Aber es ist ja auch epigenetisch weitergegeben worden. Einmal in der Beziehungsgestaltung und dann in der Epigenetik. Und die Treue können wir jetzt sehen, indem dieses Kind, was eigentlich ja super tolle Bedingungen hat, es hat Sicherheit, es ist nicht auf der Flucht, die haben Heim und Haus, die haben eine liebevolle Umgebung, sie hat einen Vater, alles ist da, ist kein Geschwisterchen gestorben. Trotzdem verhält sie und fühlt sie sich so wie die Oma als Kind. Und das kann keiner erklären. So, und jetzt sehen wir in der Treue, können das dann ja genau ausarbeiten. Wir haben dazu Interventionen, wie zum Beispiel so eine Skulpturarbeit, die man machen kann mit Mutter und Kind. Und wir können dann darin sehen, dass die Treue darin besteht, dass man einerseits versucht, sich nochmal zur Verfügung zu stellen, also eine glückliche Kindheit zu schaffen, die die Großmutter nicht hatte. Das ist der Wunsch, nach vorne soll es besser werden, daran arbeiten alle. Und gleichzeitig aber die Treue, es darf ihr nicht besser gehen, weil sie sich genauso unsicher fühlt und genauso hilflos im Leben wie die Großmutter selbst.
Und dieses, es darf ihr nicht besser gehen, das ist so dieser Treuevertrag.
Ja, beziehungsweise das hat man auch so schon entdeckt, dass es so eine Art Glücksrahmen gibt in einer Familie. Also wie viel Glück darf ich haben. Also wenn man sich das gesamte Glück mal vorstellt, was es geben könnte, mal zu schauen und wo ist bei mir der einengende Rahmen. Und da ist auch ein Weg, wie jeder mal gucken kann, wenn ich mal alles Glück so aufschreibe, was darf ich denn davon wirklich haben, wo ich vorbehaltlos sage, ja, das kann ich haben.
Meinst du damit Beziehungen?
Zum Beispiel Beziehung, glückliche Beziehung, Kinder, ein friedliches Miteinander mit anderen, Freundschaften, beruflichen Erfolg. Was auch immer für jemanden Glück bedeutet, das kann man ja ganz individuell machen.
Also wenn ich das konkret verstehen möchte, heißt, ich sollte mich fragen, wo, in welcher Beziehung darf ich nicht glücklicher sein als meine Eltern?
Ja, oder beziehungsweise man könnte, also in dem Buch, was wir ja eben noch erwähnt haben, Vererbtes Schicksal, da habe ich diese Übung mit dem Glücksrahmen beispielsweise drin, dass man dann wirklich das mal bildlich macht für sich. Man kann eine Collage machen, man kann es aufschreiben und kann dann mal gucken an diesen Themen, oh, darf ich das selber? Habe ich das Gefühl im eigenen Leben, das konnte zu seiner ganzen Erfüllung werden? Oder man schaut einfach nur auf die Träume, die man hat. Konnte ich mir die erfüllen oder nicht? Und dann fragt man sich als nächstes, konnten meine Eltern das? Oder meine Großeltern? Also zum Beispiel mal ganz was anderes. Kann ich als Frau beruflich Erfolg haben? Das wäre so eine Frage, die sich dann vielleicht der ein oder andere stellt und immer wieder feststellt, nein, jedes Mal sabotiere ich mich, habe ich irgendwie irgendein tollen Vorstellungsgespräch oder irgendwas gehabt und schon geht's nicht, weil ich mich selber irgendwie sabotiere. Und dann mal zu gucken, durften die Frauen das in meiner Familie? Und dann stelle ich vielleicht fest, nein, die hatten alle Bedingungen, in denen sie sich nicht entfalten durften beruflich oder diese individuelle Entfaltung, sondern sie waren irgendwie eingeengt als Mutter und haben diese klassische Rolle irgendwie vielleicht gelebt. Und dann sehen wir schon den Schmerz unserer Vorfahrinnen und da bleiben wir dann auch drunter. Es kann aber auch sein, dass wir das genau für sie jetzt entwickeln. Also, dass wir zum Beispiel all das, was die alles nicht konnten, das versuchen wir. Aber dann ist es vielleicht nicht unser Ziel. Also mal ganz plattes Beispiel, vielleicht wollte jemand Sängerin werden. Und dann werde ich vielleicht Sängerin. obwohl ich eigentlich lieber Wissenschaftlerin geworden wäre, zum Beispiel. Na, also das wäre dann ein Glück, das ich für die anderen in meinem Leben erreiche. Und vielleicht ist es ja auch ganz schön, weil ich werde vielleicht sogar erfolgreich. Aber dann ist es trotzdem vielleicht nicht meins und dann bleibt so ein Gefühl von Leere. Und es ist doch nicht so eine Sinnerfüllung.
Ist dann nicht, ich lebe dann nicht mein genau. Leben, sondern eben das
ja,
der
genau.
Mutter, ne? Großmutter etc. Genau.
So könnte es auch aussehen. Ne? Aber beides Mal ist es trotzdem dieser Glücksrahmen, der nicht wirklich überschritten wird.
Spielt es eine Rolle, ob ich den Treuevertrag mit der Mutter oder mit dem Vater schließe?
Wir haben das mit beiden. Es gibt zwei Seiten und wir haben mit beiden so einen Vertrag geschlossen. Und das, was so faszinierend ist, dass die aber beide zusammengehören und passen. Also wenn sich Paare finden, vor allen Dingen, wenn sie sich über eine Liebesverbindung finden, dann haben wir ja diesen Effekt des Verliebtseins und wir verlieben uns immer in genau das Passende. Also das Heilserum, so nenne ich das immer, in dem anderen, das entdecke ich. Also wenn wir mal schauen, in was für eine Qualität habe ich mich verliebt bei dem anderen, dann entdecken wir, dass das eine Qualität ist, die genau gefehlt hat. Also mein Beispiel von vorhin mit meinen Kindern, die sollen einen tollen Papa haben. Ich habe bei der Männersuche immer genau auf diese Qualitäten geachtet. Also unbewusst natürlich, ne? Liebevoller Blick, liebevolle Art. Ein Mann, der auch vielleicht weibliche Qualitäten mit drin hat. Und das war schon irgendwie unbewusst angelegt. Es sollte also ein Vater werden für die Kinder, ein liebevoller Partner, so wie sie ich und auch meine ganzen Vorfahren nicht hatten. Und das ist natürlich aber eine Qualität, die dieser Mensch auch besonders entwickelt hat, weil auch bei ihm eine ähnliche Wunde ist. Also der Vater meiner Tochter und ich, wir haben eigentlich eine ähnliche Vaterwunde. Und deswegen hat er das aber als Vorbild sozusagen ganz besonders entwickelt, ist also ein ganz liebevoller Papa, genauso wie ich ihn mir gewünscht habe für meine Tochter. Und und auch bei mir war eben dieser Vater nicht da. Und da ich ja kein Mann bin, versuche ich das weiterzugeben an meinen Sohn und sage, werd du wenigstens dieser liebevolle Vater.
Ich weiß nicht, ob ich es bei dir gelesen habe oder ob ich es gehört habe, dass es auch in die Richtung geht, Frauen, also Mütter und Töchter stehen zueinander in Konkurrenz.
Das ist natürlich in gewisser Weise immer ein Stück so in den Generationen. Das gilt für die männliche Linie ja genauso.
Ja, aber beim Vater.
Wir wollen es ja besser machen, ne?
Es geht da irgendwie, da gibt es, glaube ich, du
genau, beim Vater ist es ein bisschen anders. Also es ist spannend, was sich vielleicht durch die ganze Gender-Thematik und so, diesen ganzen neuen und ich finde auch positiven Entwicklungen, dass man nicht mehr so in diese Rollenklischees festgelegt wird und auch nicht mehr nur so denkt, eben es gibt halt nur binäre Geschichten wie Mann und Frau, sondern eben auch dritte Geschlechter und so weiter. Da entsteht ja jetzt gerade sehr viel. Und dann werden wir sehen, ob sich dann auch in Zukunft die Treueverträge anders entschlüsseln lassen. Aber bislang mit dem Ganzen, wie wir ja durch Jahrhunderte jetzt da durchgegangen sind, ist die Prägung von uns in der weiblichen Identität oder in der männlichen Identität eben einmal durch das gleichgeschlechtliche Elternteil, die uns ja zeigen, Vorbild, so macht man das als Frau oder so macht man das als Mann. Und gleichzeitig aber auch, wie bin ich als gegengeschlechtliches Kind von diesem Elternteil, also als Tochter vom Vater geprägt, auch in mir, in meinem Verständnis als Frau und natürlich auch in meinem Sein gegenüber zum Beispiel dann anderen Männern. Und haben wir herausgefunden, dass es mehr darum geht, worin darf man als Mädchen den Vater nicht enttäuschen, was darauf zurückzuführen ist, dass wir aus der Geschichte heraus als Frauen immer irgendwie diese Aufgabe bekommen haben, die Ehre der Familie hochzuhalten. Ne? Wenn wir nur daran denken, also eine Frau sollte eben früher vor der Ehe nicht mit einem Mann verkehren. All diese Dinge, die sind ja auch traditionell sehr, sehr tief und lang in uns verankert und über die Generationen natürlich weitergegeben. Und andersherum hat immer der Mann so diese Rolle, das kann man ja in jedem Märchen nachlesen, dass er die Frau rettet, beschützt, ne? Und der Held ist. Und genau deshalb haben wir diese Frage, worin darf man als Sohn die Mutter nicht im Stich lassen. Also wo muss man sie eigentlich retten? Und bislang hat sich das wirklich so aufgetan, dass das wirklich dann über diese Fragen komme ich an diesen unbewussten Treuevertrag. Mhm. Und an die Wunde, um die es geht.
Das ist so spannend. Und du hast mir noch ein Beispiel gegeben, wie man so quasi auf das Thema kommen könnte. Nämlich indem ich mich frage, worin soll es mein Kind einmal besser haben als ich?
Genau. Das ist einfach die einfache Frage, die sich jeder stellen kann, weil in diesem Wunsch, was nach vorne besser werden soll, steckt automatisch die eigene Wunde darin. Und wenn ich dann noch weiter hineinschaue in die Ahnenlinie und mich frage, okay, wie war das denn bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meinen Großeltern, dann erkenne ich sehr schnell das Familienthema, weil das ist das, was ich festgestellt habe. Es gibt eine Familienwunde und die wird natürlich in jeder Generation neu aufgeladen. Und genau da setzt ja mein neues Buch an, zu sagen, und jetzt wollen wir es aber anders machen.
Ich habe es meine Mutter gefragt. Mhm. Als Vorbereitung zu dem Podcast habe ich gesagt, was hast du dir gedacht? Worin sollte es ich oder auch mein Bruder besser haben als du? Und das war spannend. Ihre erste Antwort war Reisen. Ich sage, aha, bist du zu wenig gereist? Sagt sie, ja, sie hat sich als Kind immer gewünscht, auch mehr zu reisen. Und da habe ich gedacht, na ja, voll erfüllt, weil wir reisen sehr viel, sind immer viel gereist. Und dann haben wir irgendwie weitergesprochen und habe gesagt, wie war das bei deinen Eltern? Und sie hat gesagt, ja, die waren eigentlich ständig auf Reisen. Das waren Geschäftsleute, die aber auch sehr viel Urlaub gemacht haben. Und eigentlich kam dann auch so ein bisschen raus, sie hatte immer Angst, dass die Eltern gut wieder zurückkommen. Ich habe auch eine Tochter und was sich für mich so ein bisschen möglicherweise herausgestellt habe, ist da auch eine Art Konflikt. Einerseits dieses Reisen wollen, dieses Freisein wollen und bei mir zumindest ist es dann immer so auch gewesen, ein schlechtes Gewissen, vielleicht dem Kind gegenüber, dass es vielleicht zu viel alleine ist. Kannst du mit dem was anfangen?
Ja, also ich würde natürlich erstmal gerne vertiefen wollen, warum Ihnen dieses Reisen, ihr das Reisen so wichtig war. Der Mutter, also deiner Mutter. Und was sie damit verbindet, ist es Freiheit, ist es die Welt sehen, ist es, ja, na, ihre Eltern waren ja viel als Reisende unterwegs, musste sie da mit,
war sie allein. Sie war eben zu Hause.
Ja, dann sie sehen wir schon.
Das waren drei genau. Mädchen und ja. Die Mädchen waren zu Hause, sie hatten Kindermädchen und so weiter, also sie waren in guter Obhut, ja. Aber Mama und Papa waren halt nicht da.
Das heißt, da ist die Wunde.
Urlaub gemacht sehr lange.
Ja.
Genau, das ist eine Wunde.
Da ist die Wunde. Und da ist natürlich wahrscheinlich der kindliche Wunsch gewesen, die hätten uns vielleicht mitgenommen auf ihre Reisen. Und wir hätten nicht ohne sie so lange sein müssen. Und es kann natürlich sein, ich weiß jetzt nicht, wie es mit deiner Tochter ist, dass sie wieder eher vererbt bekommen hat, eben die Gefühle ihrer Großmutter, nämlich dies allein gelassen oder zurückgelassen zu sein.
Ja, und noch dazu muss ich sagen, rückblickend, wir waren auch sehr viel weg.
Ja. Da hat sich das wiederholt.
Da war man oft gerade bei meiner Mama.
Ja.
Also das ist schon sehr spannend.
Genau. Ja.
Und das ist jetzt kein schweres Trauma wahrscheinlich, aber schon etwas, was offensichtlich da irgendwie weitergegeben wurde. Und auch die damit verbundenen Ängste, kommen Mama und Papa wieder? Oder warum werde ich allein gelassen? Warum nehmen sie mich mit?
Das waren
ihre Ängste. Mehr Spaß alleine?
Genau.
Das kann schon was machen.
Sind wir eigentlich wichtig genug?
Genau.
Oder sind Reisen wichtiger als wir?
Geht dann fast in die Selbstwertthematik, oder?
Das auf jeden Fall. Dann denke ich als Kind natürlich so. Ne? Auch wenn es nicht gestimmt hat. Wahrscheinlich gab es andere Gründe. Aber ich denke dann als Kind, okay, bin ich vielleicht nicht wichtig genug, nicht interessant genug? Was muss ich denn anstellen, damit meine Mama bleibt oder mein Vater?
Jetzt ist es ja so, und das betonst du auch immer, weil ich bekomme dann natürlich jetzt sofort ein schlechtes Gewissen.
Genau.
dass es überhaupt irgendwie nicht darum geht, jetzt Versagensgefühle zu bekommen oder auch Schuldgefühle und auch nicht anklagend zu sein. Aber wenn ich auf so eine Wunde draufkomme, geht das ja nicht ganz ohne Schmerz, oder?
Absolut. Vor allen Dingen eben, wenn ich nach vorne gucke, also nach hinten, dann geht's ja meistens vielleicht erstmal um meinen Schmerz, dann verstehe ich und fühle ich sehr mit den Vorfahren. Aber wenn es um unsere Kinder geht, da wollten wir ja das Beste, auf jeden Fall. Und dann zu sehen, oh, Ich habe ihnen nicht nur das Beste mitgegeben, ich habe ihnen auch die Wunde mitgegeben. Das ist furchtbar. Und gerade wenn ich diese Arbeit nach vorne mache mit dieser Frage, die wir vorhin hatten, worin soll es mein Kind besser haben, dann haben wir so eine Skulpturarbeit dazu, die ich auch im neuen Buch beschreibe. Die kann man dann innerlich machen, kann man sie aufmalen oder man geht wirklich und macht das mit einem Coach oder mit einer Therapeutin, baut das richtig auf, geht da rein und kann dann wirklich sehen, das Schöne, Wunderbare und wo dabei aber eben auch diese Verletzung stattfindet. Und das ist so schmerzlich. Und deswegen sage ich immer sehr, sehr schnell an der Stelle, es geht nicht darum, jemandem ein Schuldgefühl zu machen oder ein schlechtes Gewissen, sondern es geht in erster Linie darum, das Ganze zu verstehen und dann natürlich mit diesem neuen Wissen auch etwas verändern zu können. Und wie ich das dann verändere, darum geht es mir halt in allererster Linie in diesem Buch, durch direkte Interaktion mit den Kindern, über das, was ich vielleicht mir noch aneignen muss, weil ich da dann zu wenig selber Erfahrung gemacht habe in der eigenen Kindheit oder überhaupt in der Vergangenheit. Und dass das so eine Mischung ist zwischen Reflexionsarbeit nach hinten und im Hier und Jetzt neue Dinge zu installieren, neue Möglichkeiten im Verhalten von mir selber, dem Kind gegenüber, wie ich auf das Kind reagiere. Und da braucht man dann Handwerkszeug. Ne? Deswegen das neue Buch und dieser Wunsch, nicht nur positiver zu denken, sondern eben auch zu tun, ja, was kann ich denn jetzt machen als Mutter? Das haben mich dann ja viele gefragt. Oder als Vater, was kann ich jetzt tun?
Gibt es da einen Zeitrahmen? Also kann das oder wirkt das besser, wenn die Kinder noch kleiner sind? Oder ist das eigentlich nie zu spät dafür?
Also ich sage jetzt mal so, je jünger die Kinder sind und wenn sie vielleicht sogar noch gar nicht da sind, da wäre mein größter Tipp eigentlich an Menschen, die Eltern werden wollen, dass sie sich damit auseinandersetzen und schon vor der Geburt ihres Kindes vielleicht Themen auflösen, Themen bearbeiten und auch zum Beispiel ihre Fähigkeit, Bindung einzugehen mit Kindern, weil die wichtigste Zeit ja für die Entwicklung eines Kindes ist, sind ja die ersten 7 Jahre, also wo die verschiedenen Etappen quasi sind, wo die Entwicklungsstufen sind. Natürlich, es geht bis in die 20er, dass das Gehirn sich noch entwickelt. Also es sind ja verschiedene Stadien, auch verschiedene Bereiche des Gehirns, die da heranreifen. Und in jeder Phase ist es ja anders notwendig, dass ich mit meinem Kind bin. So, und das ist natürlich ein ganz großes Thema, sag ich mal. Auch dafür braucht man dann eben ein bisschen Unterstützung. Und letztendlich, glaube ich, hört es nie auf. Auch ich als Mutter von erwachsenen Kindern werde natürlich immer wieder noch mit Themen konfrontiert. Aber besonders in der Kindheit ist es natürlich schön, wenn ich da Hilfen an der Hand habe, mit denen ich dann wirklich weiß, was zu tun ist und wie ich mich damit auseinandersetzen kann, mit der eigenen Geschichte, aber eben auch ganz konkret über Rituale, über Spiele, die ich da als Ideen mit reinbringe, wie man das dann machen kann. Umgang zum Beispiel mit Emotionen und Gefühlen.
Dein Buch ist ja voll mit diesen wertvollen Tipps zur Selbsthilfe. Aber wann würdest du sagen, reicht das nicht aus und ich brauche therapeutische Hilfe? Beziehungsweise ist nicht fast immer therapeutische Hilfe anzuraten, wenn ich draufkomme, ich habe da und dort ein Thema.
Ja, also auf jeden Fall würde ich das immer empfehlen, wenn man selber traumatische Erfahrungen gemacht hat im eigenen Leben. Also zum Beispiel Gewalt erfahren hat in der Familie oder Missbrauch oder ein größeres Trauma, was schwerwiegend war und das ich nicht aufgearbeitet habe oder nicht aufarbeiten konnte bis zu diesem Zeitpunkt, dann würde ich sagen, Finger weg. Dann sollte man wirklich sich Unterstützung holen. Und ansonsten würde ich schon sagen, kann man sich mit diesem Thema auseinandersetzen bis zu einem bestimmten Punkt. Wir haben natürlich unsere Abwehrstrategien. Wenn es um Themen geht, die uns sehr schmerzen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir da nicht weiterkommen.
Genau, da hat man so richtig blinde Flecke.
Da hat man blinde Flecke. Aber ich könnte, und das kann man auch, denke ich mal, mit diesem Buch machen, man kann ja in Kontakt mit anderen gehen, mit Freunden, mit Menschen, die sich auch damit beschäftigen. Und das kann ja schon hilfreich sein. Oder überhaupt, wenn ich zum Beispiel merke, okay, mein Kind triggert mich mit einem bestimmten Gefühl, meinetwegen ist es Wut, ne? Immer wenn mein Kind einen Wutanfall oder so etwas bekommt, dann werde ich selber hilflos oder raste aus. Dann kann ich innehalten und sagen, okay, warum triggert mich das eigentlich so? Wie war es denn bei mir mit dem Thema?
Darf ich da ganz kurz nachfragen?
Ja, unbedingt.
Ja. Wenn das Kind jetzt Wutanfall bekommt, man neigt ja dann dazu, das Kind zum Therapeuten oder zur Therapeutin zu schicken. Genau. Aber eigentlich habe ich ja selbst damit ein Thema. Würde das bedeuten, wenn ich selbst versuche, Heilung in dieses Thema zu bringen, dass das dann automatisch auf mein Kind sich auswirkt?
Also das wird auf jeden Fall einen großen Einfluss haben, weil wenn ich einen anderen Umgang damit finde, wenn ich zum Beispiel mich nicht mehr triggern lasse, sozusagen, dann kann ich ja schon ganz anders sein als Mutter. Und zusätzlich dazu finde ich es einfach schön, wenn man dann auch Handwerkszeug hat. Es gibt ja diese verschiedenen Therapieschulen, ne? Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, systemische Therapie, Psychoanalyse. Und alle haben Schätze, die wir auch nutzen können im Eltern-Kind-Coaching, sage ich jetzt mal. Also das heißt, auf der einen Seite verstehe ich was, ich gehe zurück, ich gehe sogar transgenerational zurück, also eher in die systemische Richtung. Und ich kann aber auch auf der Verhaltensebene dann mit neuen Tools versuchen, wirklich etwas zu ändern. Also zum Beispiel Übungen, in denen ich begreife, was sind gute Grenzen oder was kann ich denn konkret.
Gib mir ein Beispiel. Gib mir ein Beispiel für eine
gute Grenze. Das schönste Beispiel für gute Grenzen, das ist eine Übung, die ich auch kennengelernt habe über Albert Pesso. Das ist einer meiner Lehrväter, sage ich mal. Der hat dann immer quasi dieses Arme drücken, was man ja kennt, als Beispiel genommen. Und zwar nicht, um einfach jetzt gegenseitig Arme zu drücken und zu gucken, wer ist der Stärkere, sondern eine Person übernimmt dann die Rolle der Führenden, um dem anderen diese Erfahrung von guten Grenzen spürbar zu machen, indem man die ganz klassische Haltung vom Arme drückt.
Also ich bin zu zweit.
Genau. Und wenn ich das also führe und jetzt dir die Möglichkeit gebe, dass du deine Grenzen erfährst, würde ich es steuern, indem ich noch mein Handgelenk mit der anderen Hand stärke. Das wäre ja sonst unfair, ne? Weil damit kann ich mich ganz stabil machen, sodass der andere versucht zu drücken und da passiert gar nichts. Das wäre dann eine starre Grenze. Und dann macht man die Erfahrung, nämlich die Erfahrung ist, es frustriert. Es passiert gar nichts. Ich werde ohnmächtig. Das haben Menschen erlebt, die starre Grenzen erlebt haben, wo zu viel Strenge, zu viel Regeln waren.
Erlebe ich das?
Das erlebt dann diejenige Person, die dann versucht zu drücken. Also ich halte meine Hand ganz
die
fest.
Die gegen einen Widerstand drückt und sich nichts bewegt.
Und da passiert sich gar nichts. So, dann ermögliche ich genau das Gegenteil. Ich gebe gar keine Kraft rein und der andere drückt und sofort schlägt meine Hand um. Und da ist gar kein Widerstand. Das bedeutet, man macht es einmal und erschrickt ein bisschen, weil man möchte dem anderen ja auch nicht wehtun. Und dann kann man schon sehr schnell merken, ich halte meine Kraft selbst zurück. Also Kinder, die ganz laissez-faire, ohne jegliche Regeln, gar keine Vorgaben und so weiter aufwachsen, die erleben, dass da so eine Grenzenlosigkeit ist, also keine Grenze. Und dann versuchen sie selber, sich zurückzuhalten. Sie kommen gar nicht erst in ihre Kraft.
Weil diese Grenzenlosigkeit ja auch Angst macht.
Angst macht und ich will auch niemanden verletzen. Also das bedeutet ja immer, entweder verletze ich mich oder andere und so weiter. Oder ne, und das kann man dann eben auch an Kindern sehen, die dann zum Beispiel einfach in so einem Wutanfall meinetwegen nur schreien. Das ist eigentlich eine totale Hilflosigkeit. Da ist das Nervensystem total überflutet und kann sich gar nicht mehr regulieren und steuern und es könnte so aussehen oder eben in einer totalen Anpassung und Zurückhaltung.
Ich finde das sehr spannend zur Erkenntnis.
Ja, jetzt gibt's aber noch die dritte. Die ist ja wichtig. Ne? Wie erkenne ich nur eine gute Grenze? Ja. Das heißt, ich lege mit dir zusammen fest, was denkst du wäre jetzt hier, wenn dieses Viertel, was ich ja jetzt erreichen könnte mit dem Arme drücken, wenn da eine Grenze wäre, wo du sagst, ja, das wäre ganz gut, ich könnte mich ausprobieren und hätte trotzdem aber eine Grenze. Also ich kann, gewisse Dinge sind mir erlaubt im Leben, aber da geht's nicht mehr weiter, weil das ist vielleicht gefährlich oder so. Ne? Dann würde man das festlegen zusammen und dann würde ich regulieren, dass du bis dahin drücken darfst. Aber ich gebe Widerstand, aber ich lasse mich auch drücken.
Aber das könnte ich mit meinem Kind.
Das kann man vor allen Dingen erstmal mit einer anderen erwachsenen Person, vielleicht mit dem Partner machen, um selber ein Gefühl dafür zu bekommen. Was ist denn eine gute Grenze? Weil die meisten wissen das ja nicht. Entweder haben sie diese Starre erlebt oder ganz laissez-faire. Und dann fragt man sich, was ist denn jetzt eine gute Grenze? Und eine gute Grenze ist ein Rahmen, der gesteckt ist, in dem ich als Kind mich ganz sicher ausprobieren kann und erfahre, dass es nicht irgendwo eine Verletzung gibt. Entweder ich oder andere verletzt werden. Also eine Mutter zum Beispiel, die sich nicht hauen lässt. Ja, das ist wichtig. aber die auch nicht, wenn das Kind irgendwie schreit, sofort irgendwie bestraft oder so, sondern die auch ein Stück weit Wut aushalten kann und dann ganz entspannt sagt, okay, ich lasse es nicht zu, dass du etwas kaputt machst. Ich lasse nicht zu, dass du dir selber oder mir wehtust. Aber ich sehe, du bist wütend und du darfst auch deine Kraft spüren.
Aber es geht primär mal darum, dass ich selbst für mich definiere, wo will ich Grenzen setzen, genau. Wo sind meine Grenzen.
Genau.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das eine Erkenntnis ist, aber Heilung passiert ja dadurch noch nicht, oder?
Genau. Da würde man natürlich schauen, was habe ich für eine Erfahrung mit Grenzen? Also ich erzähle dann immer, so, es ist ein bisschen banal, aber vielleicht haben viele Eltern dieses Thema. Mein Sohn, der hat als so Schulkind, hat er immer gerne noch abends unter der Bettdecke, ne? Hat er immer noch schnell Lego gespielt. Und das wollte ich natürlich nicht. Und dann bin ich ein paar Mal rein, habe es gesagt und gesagt, bitte mach das Licht jetzt aus und so. Und er hat es aber trotzdem dann noch weitergemacht und war dann morgens müde. So, dann habe ich ihn irgendwann, weil ich verzweifelt war, gefragt, sag mal, eine Mutter, die das so machen würde, wie es für dich absolut am besten wäre. Wie würde die denn reagieren, wenn du immer noch abends spielst? Und hat er ganz klar gesagt, die wird mir das verbieten. Die wird mit mir schimpfen, die wäre streng. Und da habe ich gedacht, oh Gott, so eine Mutter möchte ich doch gar nicht sein. Ich hatte selber einen strengen Vater, so will ich nicht sein. Und dann habe ich aber begriffen, nein. Weil er sagte dann auch, ich schaffe das doch gar nicht alleine, mir das selber zu verbieten. Und dann wurde es mir klar, der braucht diese Klarheit, diese Regel, damit er das irgendwann selber lernen kann. Aber ich habe ihn viel zu früh damit überfordert, weil ich wollte halt so eine tolle, lockere, ja, nicht so strenge Mutter sein.
Haben wir sogar mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass Kinder Grenzen brauchen. Ja. Auch sehr spannendes Thema. Sabine, weil die Zeit jetzt bei uns schon so fortgeschritten ist, möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Was meinst du, ist das Beste, das Positivste, das wir unseren Kindern weitergeben können?
Auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass unsere Liebe fließen kann. Weil ich glaube, die meisten können lieben oder sie lieben, aber manchmal darf sie nicht fließen, weil das Herz einfach so eingepackt ist vor lauter eigener Verletzungen, dass die Liebe nicht wirklich fließen kann. Und wenn wir das ermöglichen, dass die wieder fließen darf, dass wir da im Kontakt, in der Begegnung, wir auch die Liebe des Kindes in seiner ganzen Tiefe aushalten können, dann findet ja tiefe Begegnung statt. Und das ist eigentlich mein größtes Ziel.
Es ist wunderschön. Aber wie machen wir das?
Indem wir uns schauen, wie ist unser Herz da hinter den Mauern eingepackt und was braucht es, damit das Herz wieder frei sein kann und lieben kann. Und dann kommen wir natürlich an all die Themen, an den eigenen Treuevertrag, an die Wunden und auch an die Wunden unserer Vorfahren.
Heißt das, ich muss lernen, mich selbst zu lieben, damit ich lieben kann? Oder was wäre so der erste Schritt?
Weil das sind sehr schöne Bilder, die du mir gibst. Also unserer Arbeit, das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen jetzt, ist ja eben diese Vorstellung von, wie es eigentlich hätte sein müssen, auch ein wichtiger Bestandteil. Also diese ideale Versorgung. Wenn ich mir die vorstellen kann, über die ganzen Generationen hinweg bis zu mir, dann wird es für mich einfach nachvollziehbar. Wenn ich verstehe, dass meine Mutter mich vielleicht nicht lieben konnte oder nicht so lieben konnte, weil sie selber so tief verletzt war, dann kann ich mir vorstellen, wie anders wäre es, wenn sie andere Bedingungen gehabt hätte. Dann hätte sie das viel besser gekonnt. Und da über diesen Weg wird das Potenzial sichtbar, werden die Möglichkeiten sichtbar, die alle ja immer noch in uns sind. Also ich sage immer, alles ist schon da, die Schätze sind da, nur sie sind eben vergraben, sie sind irgendwo weggepackt. Und wenn die wieder hervorkommen, dann kann das ganze Glück eben in seiner großen Vielfalt und Fülle da sein und auch weitergegeben werden.
Das klingt ganz, ganz wunderbar. Aber jetzt muss ich dir noch eine wirklich kritische Frage stellen zu dem Ganzen. Wir haben jetzt so viel gehört und von Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. An sich ist es doch so, dass Heilung im Jetzt passiert. Und du ermutigst dazu, sich sehr mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Kann das A nicht überfordern oder besteht da nicht die Gefahr, dass ich da jetzt am jetzigen Leben irgendwie vorbeigehe, wenn ich da immer tiefer wühle und was war mit meiner Familie und mich da zu beschäftigen beginne? Kann das nicht auch so in die andere Richtung gehen, nämlich dass mich das erstens überfordert und zweitens, dass mir dann gar nicht mehr gut geht?
Ja, also ich denke, wie immer kann man sich natürlich verlieren in dem, was man da anfängt. Da würde ich einfach auch sagen, man soll nicht gleich alles schaffen, sondern man kann ja kleinen Spuren erstmal nachgehen. Und auch das ist ja bedeutsam. Jeder kleine Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Hurricane auslösen, sage ich immer. Das heißt, auch was ganz Kleines, was ich entdecke, ein Gedanke, eine neue Sichtweise, die kann schon ganz viel verändern. Und Heilung, ja, die passiert im Hier und Jetzt. Aber, und das ist eigentlich das Wunderbare, in uns drin ist ja die ganze Vergangenheit, die ganze Geschichte unserer Vorfahren abgespeichert. Und da es emotional ja keine Zeit oder kein Zeitempfinden gibt, kann ich sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart neue Erfahrungen etablieren, in mir verankern, emotional auch verankern, dass ich das ja spüre. Und dadurch findet dann diese Veränderung im Hier und Jetzt statt.
Der Bestseller-Autor und Poetry-Star Diego Perez, also bekannt als Young Pueblo, hat etwas sehr Schönes gesagt. Healing the past opens the present.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wunderbar gesagt.
Sabine, vielen, vielen Dank. Also wir haben es verstanden, die Weitergabe von transgenerationalem Trauma nachhaltig zu stoppen und Kindern ebenso eine glückliche Zukunft ohne den ererbten Ballast zu eröffnen. Das ist dein großes Anliegen. Vom Anklagen auch ins Verstehen kommen, das soll mit deinem neuen Buch gelingen. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch in Wien und für das wirklich tiefgehende, sehr einfühlsame Gespräch. Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich sehe viele von Ihnen bei unserem Event Kunst der Balance am 26. April im Hotel Anders beim Belvedere. Ja, da dreht sich alles ums Thema Longevity mit internationalen Stargästen wie Barbara Becker und renommierten Speakerinnen, tollen Workshops und vielen, vielen mehr. Bleiben Sie gesund, bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.